Einmal mit Profis arbeiten.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Ja, moin, herzlich willkommen und hallo mal wieder zu Allianz Brisant nach einer kleinen Auszeit, denn ich habe gehört, in Stollhamm, da gab es kein Internet. Hallo, Ole.
Hallo, ja, ich bin wieder am Weltgeschehen angeschlossen. Ja,
am Rohr.
Es wurde hier ein bisschen gebaggert, nicht an der Bar, sondern tatsächlich im Boden und ja, da gibt es wohl sowas wie Intranetzleitung. Da hat man wohl ein bisschen was von mitgenommen, ja.
Ist eine Klotkugel, ist die da irgendwie zwischengelandet oder was?
Ja, genau.
Ja. Ja. Schöne Grüße mal wieder, ne?
Ja.
Genau, kennen wir ja alle.
Alle werden Kollegen.
Ja, was war eigentlich zuletzt los vor der Länderspielpause, auf die wir nachher vielleicht auch nochmal ganz kurz eingehen könnten? Da haben unsere Vereine nochmal gespielt. Der HSV am Montag und Werder am... Sag es mir.
Ich glaube, Freitag war das sogar. Das
Freitagmittag, oder?
Ja, das wär's, ey. Ja, ich muss aber tatsächlich, zu meiner Schande, muss ich tatsächlich wieder einmal ein bisschen bei mir im Kopf rumwühlen, gegen wen wir gespielt haben. Es war auf jeden Fall wieder ein glorreiches Unentschieden.
Ich wollte gerade sagen, das kann nur ein 1-1 gewesen sein.
Kann nur ein 1-1
gewesen. Euer Standardergebnis.
Ja, ja, was anderes wollen wir nicht haben. Auf jeden Fall war es so, dass wir gegen einen ganz kleinen Verein aus einer ziemlich kleinen Stadt, die auch relativ unbedeutend ist, auch sehr weit unten in der Tabelle steht, 1-1 gespielt haben. Die haben sowas, also die bilden sich da immer was auf ihr Kölschbier ein und
ach, die waren das.
Ja,
ja, ja, ja.
Ja, ein ganz
ach, richtig, ja. Ein
ganz unbedeutender
Verein. Kriegen wir nicht Kölsch, da war doch irgendwas mit einer Wette und glaube, wir kriegen doch jetzt eine Kiste, oder?
Unabhängig davon, ich habe einfach eine Kiste eingefordert. Also
ja,
es wurde ein Gaffel versprochen.
Ja.
Ich würde mich auch mit Frühkölsch zufrieden geben, aber bis jetzt ist von dem lieben Reik noch nichts angekommen.
Ich mache eine Biersuppe. Ich mache eine Biersuppe daraus.
Ja. Ich mache das ganz kurz. 1-1 gegen Köln, gegen jemanden, der unten da am Rumwühlen ist in der Tabelle. Ja, Not gegen Elend oder Elend gegen Elend. Ja. Das war ganz grausam. Das war genau das Spiel, was ich mir so, also jetzt nicht in meinen Träumen. In meinen Träumen hätten wir die wieder 6-1 weggeledert. In meinen prognostizierten Wegen vorausgesehen habe. Werder hatte Probleme damit, das Spiel zu machen. Köln hat sich hinten reingestellt. Zwei Mannschaften, zwei Vereine, die einen absoluten Anti-Fußball im Moment an den Tag legen. Die eine Mannschaft ist damit ein bisschen erfolgreicher, kommt aus dem Norden, ist auch weiter nördlich in der Tabelle im Moment noch anzutreffen. Ja. Und Köln etwas weiter südlich. Enttäuschend. Man kann da echt nicht viel zu sagen, weil es halt wirklich einfach ganz, ganz trauriges Fußballspiel war. Freitagabends Fußball gucken ist eigentlich so eine ganz geile Geschichte.
Ja, ich auch.
Aber das jetzt, das war halt auch einfach wirklich kein Augenschmaus. Also es war zu keiner Sekunde irgendwie, dass man sagen konnte, okay, geil. Individuelle Fehler, dadurch liegt man da 0-1 hinten. Wiederum individuelle Fehler auf der anderen Seite. Bremen kriegt einen Elfmeter da, geschenkt von Bornau, von Köln. Ja, dass der dann reingeht, obwohl Bittencourt geschossen hat, war dann halt vielleicht irgendwo so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ein Unentschieden, also ein Sieger hat dieses Spiel einfach wirklich nicht verdient gehabt. Unentschieden 1-1 geht vollkommen in Ordnung. Ich persönlich als Werder-Fan von den Tönen, die gespuckt worden sind, von anderen was. Hätte mir einen Sieg tatsächlich gewünscht, dann würde ich jetzt auch für den restlichen November etwas entspannter sein. So muss ich sagen, wenn wir demnächst dann mit einer sieglosen Serie weiterführen und nicht sagen, wir sind ungeschlagen.
Also ich kann mich tatsächlich erinnern, ich habe sogar Teile davon gesehen, von dem Spiel damals.
Heilwillig?
So eine Ferngalaxie damals. Und das wievielte sieglose Spiel von Gisdol war das eigentlich? Also es ist doch auch schon der Hammer, wie viel...
Kratzen doch auch schon an 20 oder sowas, oder?
Ja, nicht? Das ist... Und das war wirklich ein richtiges Graupenspiel, tatsächlich. So habe ich das auch empfunden. Und das ist auch eigentlich schon, spricht für sich, dass es durch ein Eigentor und durch einen Elfmeter sozusagen, dass es so die prägendsten Ereignisse waren des
Spiels. Ja, absolut.
Und ja, aber ich denke, Bremen bringt das irgendwie trotzdem. Köln ist richtig am Eimer unten. Mhm. Und ja, insofern glaube ich, kann sich Werder sogar ein paar sieglose Spiele leisten, so wie die Tabelle momentan ist. Und da sind wir ja schon beim Ausblick auf das kommende Wochenende. Da steht doch, glaube ich, so ein Spiel an. Du sagst dazu ja immer, das ist der jährliche Zahnarztbesuch, die Wurzelbehandlung quasi.
Ja, also ich zitiere da ja nur unseren Basti Prödel. Prödel Basti, der das damals mal, glaube 2015 irgendwie so angekündigt hat. Für mich ist es jetzt das zweite Wochenende hintereinander, wo ich garantiert keinen schönen Fußball sehen werde, also nicht von der Mannschaft, die ich dann favorisiere zumindest. Ja. Wir spielen tatsächlich gegen München und nicht nur gegen München, sondern auch noch in München, und das ist dann halt wirklich dieser
Geisterspiel.
Ja, nichtsdestotrotz, also ich glaube, die Bayern sind so heftig im Moment in ihrem Flow. Ja. Siegermentalität auf dem Platz bis zum geht nicht mehr. Also,
aber man muss doch eins sagen jetzt. Das Länderspiel, vielleicht hat es ja Spuren hinterlassen. Aber auf der anderen Seite, es kann natürlich auch sein, dass es eine richtige Trotzreihe. Es sind ja relativ viele Bayern-Spieler dabei gewesen bei der Schmach von, wo haben die gespielt? Auf jeden Fall in Spanien.
Sevilla. Sevilla. Ja, okay, kann man so sehen. Andererseits, Neuer kratzt das, glaube ich, nicht viel. Oder juckt das nicht viel. Und Thomas Müller hat damit ja nun mal im Moment nichts mehr mit am Hut.
Ja, der will sich beweisen. Der will ja wieder rein. Der wird ja schon wieder spekuliert.
Ja, ob er das jetzt unbedingt will, weiß ich nicht. Es wird ja von vielen jetzt gefordert, dass er da rein, wieder rein soll oder wie auch immer. Naja, ich glaube, das beschäftigt die Bayern-Spieler relativ wenig. Also vielleicht ein Gnabry, vielleicht ein Sané. Aber wie gesagt, da hast du dann andere Spieler wie Lewandowski, Neuer, die das halt überhaupt nicht tangiert, weil sie da überhaupt wenig mit zu tun hatten im Punkto Lewandowski oder Neuer, weil der einfach das auch wegstecken kann. Wie gesagt, Müller hat damit nichts zu tun, Boateng hat damit auch nichts zu tun, und der Rest ist aus anderen Ländern gewesen. Also da habe ich jetzt nicht die Hoffnung, dass da irgendwie auf einmal die Bayern nicht mehr wissen, wie man gegen den Ball tritt. Ich sag mal so, ich hoffe, dass wir das halbe Dutzend uns ersparen. 5 würde ich auch nicht gerne sehen. Wenn sie 4-0 oder so verlieren, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Da mit was rechnen in dieser Saison jetzt, nee, also träumen darf man, aber das ist einfach überhaupt nicht realistisch. Von daher ist das auch ganz schnell abgehakt bei mir.
Also Schadensbegrenzung
sozusagen. Ja, es ist, also wenn man jetzt da 6 Dinger fängt, dann ist das natürlich schon ja scheiße. Fürs Torverhältnis auch alleine. Man hat es jetzt geschafft, dass man am 7. Spieltag mit einem ausgeglichenen Torverhältnis dasteht. Wann es das zuletzt bei Werder Bremen gab, weiß ich auch nicht. Von daher, ja, lass das doch bitte im tatsächlichen grünen Bereich nur bleiben. Wenn man sich da relativ gut verkauft und unglücklich knapp, keine Ahnung, knapp zähle ich auch ein 3-0 mittlerweile gegen die Bayern, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Und dann geht es dann an die nächste Woche gegen Wolfsburg. Da
ist doch was drin.
Na, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir nochmal genau angucken.
Die Wölfe kommen. Ja, naja, ich bin gespannt. Ja, gut, was soll ich? Ich denke, ich tippe mal auf 3 Punkte für die Bayern.
Lehnt sich sehr weit aus dem
Fenster. Ja, ich weiß. Sonst habe ich ja tatsächlich eher tendenziell eher pro Werder getippt. Du warst ja mal ein bisschen, es ist wahrscheinlich liegt in der Natur der Sache, etwas skeptischer, aber dieses Mal, glaube ich, haben wir da beide wahrscheinlich die gleiche Vorahnung.
Ja, und dann passiert es auf einmal, dass Bremen die 20 Spiele oder so punktlos, man noch nicht mal einen Punkt hat man ja seit 20 Spielen oder so geholt, gegen die Bayern dann auf einmal was reißt, weil du jetzt auf einmal auch
Hoffenheim-Effekt, ne?
Ja, bei dir war es der HSV. Ihr habt am Montag gespielt.
Prime elendig. Man musste warten. Und ja, du hattest Spaß. Ja, ich nicht so. Also, das muss ich sagen. The trend is not your friend, oder wie sagt man? Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Zwar immer so ein bisschen, immer was drin, was mir nicht so gefallen hat, muss ich sagen. Gegen Würzburg ja schon und ja, danach das Derby hatte auch so seine Schwächephasen, obwohl man muss sagen, von Anfang an gab es eigentlich diese Phasen. Ne? Also das Positive ist halt einfach, dass sie sich nicht mehr ganz so aus dem Konzept bringen lassen. Ne? Das kann man schon sagen. Aber allerdings muss man natürlich sagen, jetzt sind wir beim Spiel in Kiel, Angstgegner, war es dann ja doch wieder so ein bisschen wie in der letzten Saison. Man führt relativ zu einem guten Zeitpunkt in der 43. Minute Moritz Heyer sein erstes Tor. Natürlich sehr schön vorgelegt von Duciak oder Duciak, wie man auch immer das aussprechen mag. Und dann kam das 1:0 kurz vor der Pause. Eigentlich dachte man, ja, das läuft, ne? Und in der ersten Halbzeit gab es auch eine leichte Überlegenheit des HSV, aber das war jetzt nicht so, dass die da in einer Tour da Chancen kreiert haben, sondern man hatte so eine gewisse Spieldominanz, aber ja, also das war's dann auch. Ne? Und in der zweiten Halbzeit war das im Prinzip genau umgekehrt. Ja, HSV recht passiv und hat eigentlich abgewartet und die Kieler spielen lassen und dann irgendwie ab der 75. Minute dachte man, jetzt wollen sie es irgendwie so drüber schaukeln, was ich irgendwie immer falsch finde. Man muss nachsetzen, man muss das auf das zweite Tor gehen und hat man eben nicht gemacht. Und dann ist es logisch, dass am Ende die große Flatter kommt und langer Ball. Wagner, erstmal Leistner verschätzt sich, der eigentlich, muss ich sagen, wirklich mal ein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Der hat ja bislang eher einen unglücklichen Auftritt hingelegt beim HSV. Aber da war er wirklich gut in dem Spiel und war für mich der beste Mann auf dem Platz. Ne? Und hat sich da so ein bisschen verschätzt. Ebenso Wagnermann auch verschätzt. Und ja, dann stand er da, der Mees, glaube ich.
Genau, Joshua Mees.
Joshua Mees, 91. Minute und zack, drin war. Ne? Und,
drei Minuten vorher wurde er erst eingewechselt. War das irgendwie so für dich damit zu rechnen, dass das genauso passiert?
Schwierig. Also einerseits denkt man sich, jetzt kommt's gleich, so wie man den HSV kennt. Auf der anderen Seite denkt man eben, die sind halt stabiler diese Saison und das passiert jetzt eben nicht mehr so. Und das ist dann doch wieder passiert, wobei man sagen muss, die hätten ja tatsächlich sogar noch das 2:1 fangen können. Ne? Kurz danach gab es noch eine Chance, fast ähnlich, von der gleichen Position aus. Und da muss man dann sagen, gut, da war Ulreich zur Stelle und hat das Ding noch, muss man sagen, wirklich grandios pariert. Das ist vielleicht so genau der Punkt. Es gibt diese Unterschiedsspieler, ne, die dann doch den Punkt eben retten. Ich meine, hätte man vorher gesagt, man holt einen Punkt in Kiel, ist alles okay, eigentlich im Grunde genommen.
Ja.
Ja, kann man mit leben. Aber wenn man dann eben führt und in der 91. Minute so das den Ausgleich kassiert, ist das halt immer wieder ein bisschen unglücklich. Ne? Und genau, aber diese Spieler wie Ulreich, Terodde, das sind halt eben diejenigen, die jetzt momentan auf jeden Fall den Unterschied machen und dann, dass man dann eben nicht komplett untergeht und da auch noch das 2:1 fängt, das sage ich mal, typisch HSV gewesen. Ne? Insofern kann man sagen, das ist leistungsgerecht gewesen. Kann man mit leben. Spielverlauf ist natürlich unglücklich, aber wichtig ist jetzt für mich, ne, das Spiel jetzt am Wochenende gegen Bochum, dass man da nicht wieder, sage ich mal, so einen Spielverlauf hinlegt, damit man an Stabilität gewinnt und am besten irgendwie relativ früh die Sache klar macht in eine Richtung. Ne? Das wäre schon auf jeden Fall besser.
Also Lehren ziehen aus dem Spiel und gegen Bochum besser machen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird natürlich auch nicht einfach. Bochum ist ja auch war ja von vielen auch so der Geheimfavorit, kann man sagen. Ne? Die wurden ja von vielen ziemlich hoch getippt und geschätzt in der Tabelle. Und die spielen halt auch mal so. Ne? Das ist so ein Team, wenn es dann Lauf hat, dann läuft es auch gut. Aber die haben halt auch immer so zwischendurch mal so einen Einbrecher. Ne? Und gegen den HSV sind sie wahrscheinlich richtig motiviert. Wie immer, alle Mannschaften.
Natürlich, im Moment ist der HSV ja nun mal der Klassenprimus.
dass ja, man dann aber nicht da, der FC Bayern der zweiten Liga, das möchte ich doch.
Das, nö, das,
das sagen ja nicht. Viele, sehe ich nicht so. Also das ist schon, schon noch deutlich was anderes. Ne? Also gegen Fürth hat man verloren, Bochum, gegen die haben wir gewonnen, aber auch äußerst glücklich, muss man sagen. Aber da sieht man schon, das ist ganz nah beieinander. Und ja, also das ist... auf jeden Fall denke ich, ein spannendes Spiel. Ich hoffe doch, dass es spannend wird und dann mit dem besseren Ausgang für den HSV, aber abwarten.
Ja, ja, was hat man persönlich?
Ja.
Ja.
Erzähl.
Ja, ich wollte meine Expertise auch noch dazu abgeben.
Ja, bitte, bitte.
Darauf warte ich. Ja, der HSV, gut, gegen Kiel, dass das mal so passiert, gegen Kiel, denke ich, ist das verkraftbar. Also gut wegzustecken. Kiel ist nicht irgendwer, sondern schon eine Mannschaft, die jetzt seit Jahren guten Fußball in der zweiten Liga spielt. Schon mal ganz knapp daran gescheitert ist, aufzusteigen. Also von daher denke ich, geht das vollkommen in Ordnung. Das Wie ist natürlich ungünstig, gerade weil man es aus der letzten Saison kennt. Ne? Bochum, ja, das einzige Spiel, was ich von Bochum gesehen habe, war gegen St. Pauli. Das war ja da, wo dann noch dieser Kyrie oder Kyrie, wie er ausgesprochen wird, dann noch mit einem Doppelpack, glaube ich, für einen Punkt gesorgt hat, ganz kurz vor Schluss oder wie auch immer. Helücht wird mich dann wahrscheinlich sehr wahrscheinlich dann bei Twitter berichtigen, wenn ich falsch
bin. Auf jeden Fall, das ist das dann hundertprozentig, damit musst du rechnen.
ja, also sie stehen auf Tabellenplatz 6, 11 Punkte, nicht weit von Kiel weg. Also könnte man ja ungefähr sagen, das ist so die Tabellenregion, mit der sich der HSV dann halt eventuell schwer tun könnte. Kader sehe ich jetzt nicht schlecht von Bochum. Also
Zoller.
Ich bin ja sonst, ja genau, Zoller, Ganvula, dann hat man ja auch diesen Gerrit Holtmann geholt von Mainz, der bei Paderborn letzte Saison gespielt hat. Auch kein schlechter Fußballer. Manuel Riemann, seit Jahren ein guter Zweitligatorhüter. Die Innenverteidigung ist auch gut aufgestellt mit Bella Kotschap und Leitsch. Ja, also ich glaube, das ist jetzt auch bei mir das erste Mal, dass ich jetzt nicht pro HSV bin, aber ich bin auch nicht kontra HSV. Ich sage, das wird wieder eine Punkteteilung geben. Hoffentlich mit dem besseren Ende des HSVs. Also nicht, dass ihr wieder am Ende dann ja mit 2 Punkten weniger dasteht. Ich würde sagen, das ist so ein klassisches Unentschieden-Spiel.
Gut möglich, gut möglich. Also ich hoffe auf ein 2:1. Doppelpack Terodde gegen seinen alten Club. Vielleicht ist er motivierter als sonst, aber ist er eigentlich immer motiviert. Also insofern hoffe ich doch auf Terodde. Wichtig ist eben, dass man, so, sag ich mal, diese Dominanz wieder, so die man in den Heimspielen dann auch hatte, ne? Also vor Publikum, aber auch bei den Geisterspielen, also dass man die einfach auf den Platz bringt und ja, die Weichen stellt, dass es dann am Ende nicht so ein Zitterding wird. Ne? Wenn es dann am Ende, wenn es lange Zeit so 0-0, 1-1, dann sage ich mal, könnte das auch kippen. Ne?
Ja, aber das kann dann halt immer in beiden Seiten kippen. Ne? Also von daher, ja.
Gut, ich spiele jetzt. Eieiei. Ja, da musste mal zwischendurch sein. Den schneide ich auch nicht raus, du, den lasse ich drin.
Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nein, wir waren bei einem Umschwenken des Spiels. Wenn es lange unentschieden steht, kann es immer in die eine oder andere Richtung ausschlagen, das ist klar. Ich glaube, dass der HSV eher gewillt ist, mehr einzusetzen. Ist dann natürlich schwierig, wenn das dann passiert, ist man weiter offen. Bochum hat Spieler, mit denen man ein Konterspiel spielen kann. Punkto Holtmann, Punkto Ganvula. Ja, abwarten, Tee trinken. Also ich würde sagen, es ist ein klassisches Unentschieden-Spiel. 1-1, 0-0, vielleicht sogar ein 2-2 oder mal wieder ein schönes Tore-Festival, so ein 4-4 oder sowas. Dass man als HSV-Fan nochmal so schön Herzklabaster kriegt.
Wie bei Juve damals. Aber jetzt ist der Gegner halt VfL Bochum.
Genau.
Ja, mal abwarten. Also ich bin gespannt. Es werden auf jeden Fall jetzt auch wichtige Wochen, denn danach, glaube ich, Heidenheim und Hannover. Also das ist wirklich ein Package, was der HSV zu tragen hat in den nächsten Wochen. Und da muss man gut durchkommen, sage ich mal.
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das HSV-Derby. Also der hannoversche
Sportverein gegen
den Hamburger Sportverein.
Du musst dich ja schon einstellen auf den nächsten Pokalgegner des SV Werder Bremen, ne?
Ja, ich habe mir die Auslosung angeguckt. Du glaubst nicht, wie sehr ich Schiss hatte, dass wir nach München müssen oder.
Das kommt dann im Halbfinale spätestens.
Ja, genau. Achtelfinale Dortmund und dann Halbfinale die Bayern, genau.
Genau. Weil Dortmund packt die ja, das wissen wir ja.
Ja. Ja, ja, naja, ich bin gespannt, ob das nochmal funktionieren würde.
Gut, harren wir der Dinge und schauen mal, was das am Wochenende wird. Aber nächste Woche melden wir uns dann mal wieder pünktlich mit der Spielanalyse.
Das absolut. Aber schauen wir doch mal so ein bisschen auch auf das vergangene Wochenende. Eigentlich ist es ja gar nicht so unser Thema.
Ah, oh weia, oh weia.
Aber es ist ja im Moment sehr präsent in den Medien. Und das war ja nun wirklich, also... Heieiei, da hätte ich lieber Werder Bremen gegen Köln nochmal geguckt.
Also.
Ja, das ist, weiß ich nicht.
Also, ich muss ganz ehrlich
sagen. Unterhaltungswert hatte das ja durchaus.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wieder einmal keins der Spiele gesehen.
Ich habe mir bei allen.
Ich habe es tatsächlich gesehen, also zum Teil.
Ich habe mir bei allen dreien Spielen tatsächlich vorgenommen, mal wieder reinzugucken. Ich habe es bei allen dreien glorreich wieder nicht hingekriegt. Es ist halt auch wirklich so dieser Würgereflex, den man mittlerweile kriegt, wenn man dann halt DFB-Elf hört. Also ist zumindest ist es bei mir so. Das letzte Spiel, da habe ich mich letztens mit einem Freund tatsächlich auch drüber unterhalten. Was ich von Anfang bis Ende geguckt habe, war 2018 Deutschland gegen Südkorea. Und
Oh ja. Und ich erinnere mich auch.
Das ist in den 90. Minuten dann nochmal eben zwei. Also
das war ja
nun wirklich sehr peinlich. Ja. Ich würde schon fast sagen, noch peinlicher als das, was wir da gegen Spanien hingelegt oder was nicht wir, sondern die werten Herren im DFB-Dress dort veranstaltet haben, war ja noch fast angenehm als das, was man da gegen Südkorea gespielt hat. Immerhin ist man nicht wieder aus der Nations League abgestiegen und die UEFA denkt sich wieder irgendwas aus, damit Deutschland in der Liga A bleibt. 6-0 Spanien.
Also ich würde mal sagen, also vielleicht können wir ja vielleicht erstmal unser grundsätzliches Verhältnis zu der Nationalmannschaft eben kurz erläutern und dann ich sag mal so, dann kann man sicher diese Sache besser einordnen, weil im Grunde war das bei mir immer so, der Verein stand immer über der Nationalmannschaft. Das ist von Anfang an so gewesen bei mir.
Schließt mich voll an.
Na, also ich habe es in den früheren Jahren, in den 80er, 90er Jahren durchaus, auch so in den Länderspielpausen, war das nicht so, dass ich gesagt habe, oh, Länderspielpause, also so wie heute. Ich habe mir das durchaus angeguckt und fand halt Qualifikationsspiele, die hat man mal mitgenommen, das hat man sich angeguckt, wenn es dann spannend wurde. Ne? Ich erinnere mich damals 1990, Wales, Hessler, sonst wäre man gar nicht zur WM gekommen, die man dann ja gewonnen hat und solche Geschichten, das prägt sich schon irgendwo ein. Und das sind halt auch Spieler gewesen damals, ne, Matthäus, Hessler, Briegel, Alofs und Schumacher und Stein und Jakobs und Magath und ne, auch vom HSV halt auch mal welche. Und man hatte da irgendwie mehr Identifikation, sage ich mal. Ja. Ne? Das waren Figuren, mit denen konnte man auch bis in die 90er Jahre hinein und sag ich mal, dass irgendwie so ab den 2000ern ging das bei mir los, wo ich die Turniere dann nur noch so eigentlich verfolgt habe. Auch durchaus mitgefiebert, aber es war nie so, dass ich da sozusagen mich vergrämt habe, wenn die da irgendwie nichts geholt haben. Das hat man dann einfach zur Kenntnis genommen. Man war irgendwie auch ein bisschen traurig vielleicht, wenn sie irgendwo im Halbfinale ausgeschieden sind, aber naja, Verein war immer drüber, sage ich mal. Ne? Ja. Aber es war einfach so, früher muss ich sagen, war ich wesentlich mehr bei der Sache. Und ich finde das eigentlich aber schade, muss ich sagen, dass man das irgendwie so kaputt gemacht hat, irgendwie auch durch diesen Modus, dass man permanent irgendwie die Liga startet kaum, man unterbricht das sofort durch irgendwelche völlig belanglosen Spiele und diese Nations League. Anstatt dass man, und gerade jetzt, sage ich mal, gerade jetzt habe ich überhaupt kein Verständnis mehr dafür, wo man jetzt diese Corona-Phase hat, dass man die Spieler sozusagen durch die Welt jagt für total belanglose Spiele. Ne? Und
das muss man ja schon so sehen. Ne? Also,
das leuchtet mir nicht ein.
Ja, man hatte ja relativ zeitig, ich glaube nach dem zweiten oder dritten Spieltag, die erste Länderspielpause.
Genau.
Und jetzt schon wieder hätte man das jetzt einfach mal ausgelassen und gesagt, ey, macht das mal irgendwie, keine Ahnung, Ende Januar, Anfang Februar, so, da könnt ihr mal so ein bisschen rumtouren. Oder die Nations League wird einfach mal abgebrochen. Juckt doch eh keine Sau, also zumindest hier in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie das anderweitig ist.
Weiß ich nicht. In anderen Ländern. Ich sag mal, Liechtenstein freut sich drüber. Das kann man auch verstehen, muss ich sagen. Wenn ich in so einem kleinen Land leben würde oder San Marino, die dann mal so ein Spiel haben gegen Russland oder was, ne, und da vielleicht einen Punkt holen oder sowas, ne, das ist ja alles schön und gut, ne, aber ich sag mal, da muss man den kompletten Modus mal irgendwie ändern und das später setzen und dann vielleicht konzentrierter setzen, wenn sowieso eine Pause da ist oder man schafft eine Pause dazwischen, wo man sich dann workshop-mäßig auf so ein Turnier dann auch vorbereitet inhaltlich und dass man anders das ganze Netz spannt, sage ich mal. Die Spieler sind ja auch völlig, ich sag mal, ich möchte kein Bayern-Spieler sein, ne? Wie viele Spiele die da machen, ne?
Ja, und, das ist schon.
Sich dann immer wieder zu motivieren. Ich kann das im Grunde genommen nachvollziehen, dass das mal jetzt passiert, sowas, ne? Dass da mal
ja,
so
ein Bruch also kommt. Vor dem Spiel sind ja auch die ersten Stimmen dann laut geworden, dass es jetzt einfach zu viel ist. Ich glaube, ein Toni Kroos hat das erste Mal dann das Maul aufgerissen und gesagt, dass das einfach zu viel ist. Ja, bei Madrid ist es ja auch so, Champions League hast du da, du hast sowieso 4 Spiele in der Liga mehr. Der Pokal wird dann noch irgendwie in einem anderen Modus ausgestrahlt, dass du da auch manchmal, wenn du Pech hast, zweimal spielen musst gegen eine Mannschaft. Also, ich kann das voll verstehen. Und dass man dann als Joachim Löw, als Bundestrainer vielleicht auch versucht, diese Belastungssteuerung dieser Spieler wie Kimmich, wie Sané, wie Gnabry etc. dann ein bisschen zu steuern, dass man dann auch so Leute wie Robin Koch und so spielen lässt. Aber es ist einfach ein Fußball, der da kein Konzept zeigt.
Das ist der nächste Punkt, ne? Mit, ich sag mal, Löw, das ist der nächste Punkt. Für mich auf jeden Fall. Also
man hätte sich tatsächlich nach der WM in Russland trennen können, es wäre alles in Ordnung gewesen, aber was dann danach passiert ist mit dem Jahr und wir werden uns jetzt erstmal zusammensetzen. Jeder hat eigentlich den Rücktritt von Löw erwartet, Löw bleibt im Amt und jetzt sind, wenn dann die EM 21 stattfindet, sind 3 Jahre vergangen und wir sind immer noch auf diesem Punkt Null, den wir in der Gruppenphase in Russland hatten und das ist dann halt schwierig. Also bei mir ist es genauso, Vereinsmannschaft vor Nationalmannschaft. Ich gucke auch gerne die Turniere, die Qualifikationsspiele. Ich glaube, da habe ich 2013 mit aufgehört, mir die immer dann reinzuziehen, weil ja, also ich habe jetzt das nicht als cool empfunden, sich Deutschland Gibraltar anzugucken und man gewinnt da 6-0 oder sowas. Von daher habe ich damit halt auch aufgehört. Man kriegt das ja mit. Ich verfolge auch weiterhin die DFB-Elf, aber ich gucke garantiert nicht die Spiele. Schon mal gar nicht, wenn die irgendwie auf RTL gezeigt werden.
Ja.
Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke,
einfach
bei den Öffentlichen bleiben. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, da auch einfach mal wirklich die Zeit, so ein bisschen frischen Wind durch die DFB-Hallen pusten zu lassen. Und da bin ich halt auch voll bei dir, wenn du sagst, Löw sollte vielleicht seinen Hut nehmen. Ob das jetzt noch Sinn macht vor der EM, man hat jetzt im März, glaube ich, noch mal wieder ein paar Spiele und dann geht das ja schon im Juni oder so los. Weiß ich jetzt nicht, aber spätestens nach der EM sollte endgültig Feierabend sein.
Ja, also ich sehe das mit Löw eigentlich im Grunde genommen schon noch früher. Ne? Ich hätte an seiner Stelle hätte ich nach 2014, nach dem Titel, was soll einem noch passieren?
Ja.
Also da hätte ich an der Stelle schon erwartet oder gedacht, dass die Sache vorbei ist. Im Grunde genommen wäre das eigentlich der Punkt gewesen, wo man gesagt hätte, okay, wir haben es jetzt erreicht. Er hat ja davor schon immer, das war ja davor, da hat er ja schon mehrere Halbfinals gehabt und ist immer so unglücklich ausgeschieden. Dann hat er es endlich erreicht und im Grunde genommen war dann irgendwie die Luft raus, so hatte man den Eindruck. Und das zieht sich wie ein Kaugummi inzwischen. Und man sieht es ja auch schon, bevor diese Geisterspiele kamen. Die sind ja schon in die kleineren Stadien gegangen, weil sie die großen gar nicht mehr vollgekriegt haben. Und da siehst du schon, dass diese Begeisterung, und das ist eben das ist eigentlich das finde ich, das ist schade, dass die Leute irgendwie, viele sind ja eben so drauf nicht wie wir, sondern die sind erst in erster Linie erstmal die Nationalmannschaft und stehen da voll hinter und sind voll begeisterungsfähig dafür. Und dass man das so ein bisschen gekillt hat, diese Stimmung, ne, und auch durch, sage ich mal, diese Personalentscheidung, dass Löw immer noch weiter frickelt und frickelt und frickelt. Und es ist ja auch so, man muss es doch mal sagen, man kann es doch auch nicht mehr sehen und hören, auf Deutsch gesagt. Also
absolut
nicht. Da muss mal frischer, da muss jetzt, wie lange ist der da? Seit 2006, glaube ich, ja, 14 Jahre. Da 14 muss, Jahre. Das ist ja wie eine Kanzlerschaft. Ja. Das wissen wir doch alle, wenn ein Kanzler, irgendwann ist man überdrüssig und braucht mal was Neues. Das ist völlig... Absolut. Das hat mit Löws Qualifikation und seiner Kompetenz und mit seinem Erfolgen überhaupt nichts mehr zu tun, sondern das ist einfach, das Ding ist durch, finde ich, und da muss frischer Wind rein. Und natürlich wäre so, ich sag mal, eine Aufbruchstimmung würde es geben, wenn da so ein Klopp kommen würde und der würde das jetzt übernehmen. Dann würden wir alle wahrscheinlich wieder Bock haben, uns das anzugucken. Ne? Oder wesentlich mehr Bock haben. Die Frage ist natürlich jetzt, wer soll es machen? Also es ist halt Rangnick und Rangnick ist im Prinzip wahrscheinlich sehr kompetent, aber jetzt auch nicht jemand, der so mitreißt, ne? Also so eine mitreißende Funktion hat. Und ich finde, als Nationaltrainer musst du halt einen haben, so ich gehe voran und ich reiße jetzt alle mit so ein bisschen. Ne?
Ich finde es nicht schlecht. Also du hast ja jetzt ja gerade auch einen Namen genannt mit Rangnick. Also Bierhoff gehört meines Erachtens auch nicht mehr dahin, wo er gerade steht.
Alle weg. Ich bin eigentlich nicht jemand, der sagt alle weg, aber in dem Fall muss ich sagen, ist das echt.
Also Andi Köpke darf gerne seinen Job behalten. Den finde ich sympathisch. Der ist, der kann auch nicht ganz viel falsch machen. Nein. Aber ich glaube, Rangnick auf dem Posten von Bierhoff wäre gar nicht mal so verkehrt. Das ist einer, der einen Plan entwickeln kann und der das dann halt auch durchgesetzt bekommt. Und wenn du dann einfach auf der Bank mal so einen wie Marco Kurz hinsetzt, der jetzt aktuell die U21 mehr als erfolgreich von EM zu EM-Endrunde begleitet. Da gab es auch andere Zeiten. Finde ich, wäre das vielleicht ein Duo, mit dem man was anfangen könnte. Aber das ist jetzt halt alles mehr als Spekulation. Und im Endeffekt wissen wir beide ganz genau, Löw wird bis 21, bis zu EM bleiben.
Auf jeden Fall. Eine Alternative wäre für mich noch Hansi Flick. Das wäre geil. Der dahin. Und dann haben wir bei den Bayern auch wieder eine Chance. Dann hat Werder auch am Wochenende eine Chance, dann einen Punkt zu holen. Wer weiß, wer dann da.
Das wäre natürlich auch.
Aber Flick wäre
zum Beispiel eine Sofortlösung. Ne?
Also Flick könnte ich mir auch sehr gut da vorstellen. Also das wäre für mich auch einer. Also könnte ich mich auch. Also ich finde ihn ja, muss man ja sagen, er hat einfach ein sympathisches Auftreten so. Ne? Das ist alles okay so, ne?
Absolut.
Ja. Gut. Nationalmannschaft. Wir
jetzt die Biege
die zu Mannschaft. Unserem,
ja, genau. Wie kriegen wir jetzt
letzter aber von Punkt.
Nationalmannschaft den Bogen gespannt zu unserem jetzigen Thema? Fällt dir eine mehr als unangenehme Überleitung ein?
Es gab doch auch Nationalmannschaftsflops, oder nicht?
Ja. Ob die deutsche Elf es
in Tim Wiese schaffen
würde, das weiß ich natürlich nicht. Aber wir haben uns ein bisschen was ausgedacht, beziehungsweise, ich bin ehrlich, wir haben uns das nicht großartig ausgedacht. Aufgrund einer Resonanz aus meinem Freundeskreis haben wir jetzt eine neue Rubrik eingeführt. Wie würdest du das nennen? Oder einfach nur ein neues Thema mal?
Neues Thema nennen wir das.
Okay, dann nennen wir es erstmal neues Thema. Mal gucken, ob wir da mehr draus machen.
Da muss ich mir, für meine solche kreativen Begriffsfindungen, da brauche ich Kaffee, ich brauche Steaks und Zigaretten.
Und Feierabend. Ja, da wollen wir ja auch gleich hin.
Und Kopfrad und Wiese vielleicht noch.
Ich verrate noch nichts.
Ich kann dir auch gleich was sagen.
Okay. Ja, wir haben vor der Aufnahme uns ein Thema ausgesucht und haben dort eine Top 5 gebildet. Jeder bleibt bei seinem Verein. Das war die Bedingung. Und wir haben jetzt einfach mal angefangen mit Top 5 Transfer-Flops. Also willst du mit deinem Platz, ja, genau, die Flop 5. Flop 5. Willst du mit deinem Platz 5 anfangen?
Ja, mache ich. Ja, also es gibt natürlich beim HSV, würde ich sagen, 500 Flops. Da war die Auswahl war schwierig, aber ich habe jetzt
Wir müssen ja auch noch sagen, wir nehmen jetzt nicht die Altbekannten, sondern wir nehmen tatsächlich die Flop 5, die, also die waren schon scheiße, aber man fand sie irgendwie dann doch noch cool.
Ja, nicht bei jedem, muss ich jetzt sagen. Also ich werde dir das jetzt erklären, pass auf.
Okay, dann schieß mal los.
Ich hab auf Platz 5 Michael Grorgard gesetzt, eine Laie vom FC Nantes der Saison 2009. Was denn?
Das verstehe ich nicht, warum du den jetzt da hast.
Ja.
Du hast ihn sympathisch.
Ja. Du bist schon klar. Bekannt geworden durch seinen Stolperer an der rechten Eckfahne, damals gegen einen Verein auch aus dem Norden. Der Ball gelang auf eine Papierkugel und dann ins Aus. Es gab eine Ecke, die hat dann, glaube ich, Baumann reingeköpft, das Ding.
Ja, wurde von Almeida, glaube ich, verlängert und Baumann stand am zweiten Pfosten.
Also, und auch ansonsten, muss ich sagen, hat er jetzt nicht gerade sicher gewirkt. Und auch wenn er sicherlich ein sympathisches Kerlchen war, aber ja, ich denke, das kann man durchaus als Flop bezeichnen. Was ist deine Nummer 5?
Ja, übrigens zu der Papierkugel, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber diese Papierkugel ist im Vereinsmuseum des SV Werder Bremen tatsächlich ausgestellt.
Im Museum, oder?
Genau, Museum. Das, also Werder und kreative Wortkreationen, nein. Platz 5 bei mir. Ein Schwede, ein Stürmer und nein, nicht Markus Rosenberg. Danny Avdic kam wie fast jeder Flop-Transfer eigentlich in der Winterpause. Wer hat damit gerechnet? Aus Schweden auf jeden Fall. Ich glaube, wer ist jetzt nicht, ob das auch AIK Solna war. Auf jeden Fall ist er bei AIK Solna wieder gelandet irgendwann. Hat auch gar nicht mal so wenig Geld gekostet für seine Leistung. Wenige Spiele gemacht. Ich glaube auch nicht ein einziges Mal getroffen für Werder. War dann auch so ein, wie kriegen wir den jetzt los, Spieler? Immer im Kader mit rumgedümpelt und irgendwann dann halt mit irgendwelchen Laien weggekriegt. Und ich glaube, dann der letztendliche Abnehmer war AZ Alkmaar. Ja, doch, ich glaube, AZ Alkmaar hat den dann verpflichtet.
Ja.
Wir haben 2,2 Millionen an Elfsborg überwiesen. Ich habe gerade nachgeguckt. An Elfsborg nach Schweden. Haben 250.000 von Alkmaar wiedergekriegt. Dementsprechend sieht man da ja dann auch die Entwicklung dieses Spielers mehr als traurig. War als großer nächster Ibrahimovic angekündigt. Gerade weil auch diese Verbindung zu Bosnien-Herzegowina auch bei ihm ist. Danny Avdic.
Danny ist Avdic, sagen wir.
Ja. Ja, genau.
Danny ist
Avdic. Ja. Platz 4 bei dir.
Auch ein Schwede.
Hey.
Allerdings in Rotterdam geboren, witzigerweise ist aber schwedischer Fußballnationalspieler.
Okay.
Ja.
Erzähl.
Der Sohn eines Auslandprofis, Ove Schindwall, und es war Niklas Schindwall. Sagt dir die was?
Gar nichts, überhaupt nichts.
Vor deiner Zeit, ja. Ich habe tatsächlich ein Autogramm von ihm. Ich hatte 1994 gab es mal ein Freundschaftsspiel zwischen dem SV Wilhelmshaven und dem Hamburger SV. Ich war vor Ort und bin danach mit so einem kleinen Notizblock aufs Feld, habe mir dann die Autogramme geholt, vor allen Dingen von meinem großen Idol natürlich Richard Goltz, Richie, und habe aber auch Niklas Schindwall bekommen. Niklas Schindwall hat damals, es war ein Stürmer, der hat vorher, glaube ich, die Weltmeisterschaft gespielt und ist dann mit großen Meriten zum HSV hat dann gleich, glaube ich, im ersten oder zweiten Spiel getroffen und dann 19 weitere Spiele, glaube ich, gemacht und dann nicht mehr getroffen. Und er stand eigentlich nur vorne rum, hatte eine wallende blonde Mähne, war halt auch ein sympathisches Kerlchen, aber hat irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Und ich habe mal gelesen, inzwischen ist er irgendwie Fußballjournalist, also Sportjournalist. Das war
mal. Hoffen wir mal, dass er da treffsicherer ist, wa?
Ja. Ja, Niklas Schindwall.
Dein Platz 4.
Mein Platz 4 und jetzt kommst du.
Platz 4. Einer der glorreichen Fehlversuche in Bremen, einen guten Linksverteidiger zu finden. Es war auch zum Glück nur ein einjähriges Missverständnis, weil es war nur eine Laie. 325.000 laut Transfermarkt.de hat Werder nach Southampton im Jahre 2005 überwiesen. Man hat sich einen belgischen Nationalspieler geholt mit einem großen Nachnamen, aber wie sein großer Namensvetter hat er eigentlich, also der große Namensvetter hat mehr gerissen, sage ich mal so. Es ist Jelle van Damme. Ich glaube.
Nicht Jean-Claude oder das?
Nee, Jelle. Jelle van Damme. Mittlerweile 37 Jahre alt, ist vereinslos aktuell. Was kann man zu Jelle van Damme sagen? Großgewachsener Außenverteidiger. 7 Spiele oder so in der Bundesliga für Werder Bremen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich guck mal eben. 8 Spiele für Werder Bremen. Ein Tor, das war sogar, da brauche ich gar nicht nachgucken, gegen Borussia Mönchengladbach. Werder hat das Spiel dann trotzdem verloren mit 2-1, also hat das nicht viel gebracht, dieses Tor. Es war ein schönes Kopfballtor tatsächlich. Mit 1,90 sollte man das ja dann auch einigermaßen hinkriegen. Man hat dann die Kaufoption, die man sich gesichert hat, nicht gezogen. Er ist zurück nach Southampton gegangen. Im gleichen Sommer ist er dann in die Heimat zu Anderlecht. Für 500.000 Euro ist er dann dahin gewechselt und dann ist er über Wolverhampton nach Lüttich zu LA Galaxy und wieder zurück in die Heimat nach Belgien gewandert. Wie gesagt, aktuell vereinslos seit diesem Sommer. Und Jelle van Damme. Ich glaube, ich habe mir damals nichts sehnsüchtiger als ein Trikot von ihm gewünscht.
Echt?
Ja, 23 van Damme, das sah irgendwie ganz knifte aus. Ja. Das sah knifte aus. Das war auch noch dieses Papageientrikot mit Kick vorne drauf. Ich hab dann nur das Papageientrikot gekriegt von meinem Vater, ohne den Van Damme Flock mit der Begründung, such dir mal bitte ein vernünftiges Fußballidol. Das ist mein Platz 4. Kommen wir zu deinem dritten Platz. Wir sind auf den Treppchen
angelangt. Ja, Top 3, ey. Ja, jetzt kommt ein Spieler, mit dem ich tatsächlich emotional irgendwie auch was verbinde. Da muss ich ein bisschen ausholen. 1987, der HSV spielte Supercup. So hieß das damals, heißt ja heute auch wieder Supercup, stimmt. Zwischendurch hieß es mal Liga-Pokal oder sowas, ne?
Was hat denn bei einem Supercup zu suchen gehabt?
Ja, 87 Pokalsieger, mein Lieber.
Ach so.
Ich habe das live gesehen damals. Und dann war der Supercup danach und damals, das war tatsächlich, das war das Spiel HSV gegen Bayern München in Frankfurt. Man hat ja damals immer in einem sozusagen neutralen Spielort das ausgetragen, was ich auch ziemlich cool finde, muss ich sagen. Ja, es lief, glaube ich, die 87. oder 88. Minute. 1-1. Und Uli Stein liegt am Boden zusammen mit Jürgen Wegmann und das fällt das 2-1 für die Bayern und Uli Stein rastet aus und verpult dem Jürgen Wegmann mal ein. Und das war der Steinschlag, sagt man ja, sagte man. Und daraufhin wurde Uli Stein geschasst beim HSV nach seinen großen Verdiensten mit dem Verein, also mehrere Meisterschaften, Europapokal und so weiter und so fort. Und man sagt ja auch seitdem, ist so der Wurm drin beim HSV. Wobei ich muss immer für mich sagen, Uli Stein, grandioser Torwart, aber ich konnte mich mit dem, mit seiner prolligen Art, nie so ganz identifizieren. Dann kam ja Richard Golz rein, als ich, glaube ich, 18-jähriger Jungkeeper, hat dann ein oder zwei Spiele gemacht, aber man wusste schon da, dass der braucht noch seine Zeit und dann hat man einen Keeper verpflichtet. Aus Jugoslawien, der hieß Mladen Pralija, ja, und war dann der Fliegenfänger der Nation. Hat gleich am ersten Spieltag gegen die Bayern 6 Dinger gekriegt. Es gab noch ein weiteres Spiel, ein 8-2 in Mönchengladbach, wobei er da ausgewechselt wurde. Und er ist tatsächlich bekannt geworden, weil er die Bälle immer nach vorne hat abklatschen lassen und äußerst unglückliche Figuren machte. Ich kann mich erinnern. Wobei ich weiß noch, als er kam, ich dachte, Mensch, das ist aber ein Typ, so ein großer Typ. Also wirklich mit Ausstrahlung, muss man sagen. So, man dachte erst so, das ist einer, der jetzt geht's aber richtig ab, ne? Und dann kam dieses 6-0 und dann war eigentlich alles vorbei, ne? Und er hat auch irgendwie, glaube ich, in meinem Interview gesagt, dass er hat überhaupt die Sprache nicht verstanden, hat er keine Anbindung an die Mannschaft. Also da lief sehr viel schief. Ich glaube auch Golz und Beiersdorf haben auch gesagt, eigentlich konnte der was, aber im Grunde waren die Vorzeichen so schlecht zu der Saison, dass das einfach nichts mehr wurde. Ne? Und ich fand ihn eigentlich, muss ich sagen, ja, das ist es ja. Ich war damals irgendwie selbst Fußballer und habe zu der Zeit im Tor gespielt. Mhm. Und da ist man ja dann so, wenn da einer kommt, Mensch, da identifiziere ich mich ja jetzt erstmal mit. Ne? Und ich habe mich mit Golz identifizieren können und auch mit Pralia tatsächlich eher am Anfang. Und war auch ein bisschen, fand das ein bisschen traurig, wie das so ablief. Der hatte wirklich überhaupt keine Chance. Der, dieses 6-0, das hat sich dann noch 13 Spiele so weiter durchgezogen. Mhm. Und dann kam neuer Trainer, ich glaube Reimann, und dann war er Geschichte. Ne? Und es ist, der Witz ist allerdings, das kann man auf YouTube sehen, es gab 2 oder 3 Spiele, 1 gegen den VfB Stuttgart. Am besten verlinke ich das mal in die Shownotes oder sowas. Das ist der Hammer, was er da hält. Also der hält ja wie ein junger Gott. Da hat der HSV 3-0 gewonnen. Und man sieht, was der eigentlich kann, denn der konnte eigentlich was, aber das war so schon im Brunnen gefallen, diese Sache, dass jeder war froh, als er dann weg war. Ne? Und dann kam, glaube ich, Koitka. Und um das abzurunden zum Abschluss, Pralia, ich habe mir mal so angeguckt, was er danach gemacht hat. Er hat dann wieder bei Hajduk Split gespielt und inzwischen ist er Trainer, unter anderem beim Verein Lutsch Energia Vladivostok.
Gesundheit.
Jetzt bist du dran.
Mein Platz 3, das war ja zu meinen ganz frühen Anfängen. Doublesieger mit dem SV Werder Bremen. Kam im Jahre 2002 von Bayer Leverkusen für eine Leihgebühr, also es war eine 2-jährige Leihe, von 200.000 Euro an die Weser, trug die Rückennummer 17 und hörte auf den Namen Markus Daun. Seines Zeichens Mittelstürmer und damals wohl eines der größten, ja, oder nicht der größten, sondern eine große Sturmhoffnung für die deutsche Nationalelf, das Thema hatten wir, startete auch in der ersten Saison gar nicht mal so schlecht für den SV Werder Bremen, hat, glaube ich, 4 Tore oder so für Werder geschossen. Sogar auch gegen den FC Bayern München beim 2-0-Sieg konnte er treffen. Hat auch einige Spiele von Anfang an gemacht, setzte sich auch gut durch und dann in der Meistersaison hatte er, glaube ich, nur 3 Kurzeinsätze. Ja, warum habe ich diesen Spieler als interessant empfunden? Ganz einfach, ich habe damals Panini-Sticker gesammelt. Und Markus Daun war der eine Sticker, der mir fehlte, um dieses Heft vollzukriegen. Und irgendwie hat sich das bei mir so damals eingebrannt, das muss ja ein seltener Sticker sein, der muss ja gar nicht mal, der kann ja eigentlich nur gut sein, dieser Markus Daun. Und ja, seitdem war der Markus Daun für mich irgendwie ein ziemlich interessanter Spieler. Ja, hat, wie gesagt, nicht viel gerissen bei Werder Bremen. Ist auch eher dafür bekannt, dass er in der zweiten Liga dann, wenn er mal getroffen hat, getroffen hat. Nachdem er bei Werder war, ist er zu den Kollegen vom Glub gewechselt, nach Nürnberg. Von da ist er nach Aachen, Duisburg und ja, dann ist er irgendwann in eine Versenkung gelandet und ja, ist jetzt 40 Jahre alt, ist bei Bayer Leverkusen, glaube ich, als Jugendtrainer aktiv. Ja, hat auch eine ziemlich legendäre rote Karte damals gesehen. Ja, viel gibt's zu diesem Spieler halt nicht zu sagen, außer dass er in den U-Nationalmannschaften gespielt hat. Für die U21 hat er 6 Spiele gemacht, 3 Tore geschossen. Er war auch in dieser 2006er B-Mannschaft für die Nationalmannschaft mit am Rumkraxeln, Rumwerkeln. Hat da ein bisschen versucht, Fußball zu spielen, hat da auch wohl getroffen. Aber alles in allem eher ein in der zweiten Liga gefürchteter Fußballspieler als in der ersten Liga. Und das hat er auch eindrucksvoll bei seinen restlichen Stationen in der Bundesliga bewiesen. Ja, trotzdem für mich ein sehr sympathischer Spieler.
Ja. Das ist das Wichtigste, oder?
Das ist das Wichtigste eigentlich.
Eigentlich doch.
Vielleicht hört Markus Daun ja durch irgendwelche Zufälle mit, hey, ich bin der eine, der sich damals bei Werder Bremen nach dem Markus Daun-Trikot erkundigt hat. Das war mein Platz 3.
Jo, super.
Dann Platz 2.
Jetzt, ich lese vor, Wikipedia. Paul Josef Herbert Scharner ist ein ehemaliger österreichischer Fußballspieler, der seit Jänner 2019 als Amateur beim niederösterreichischen Fünftligisten SC Melk spielt.
Oh Gott,
das ist übrigens was Neues für mich. Ja, der gute Paul kam von aus der Premier League, glaube ich, zum HSV 2012 von West Bromwich Albion. Ich fand den von Anfang an großartig. Also ich mag ja diesen österreichischen, so ein bisschen leicht arroganten, aber das ist so eine Arroganz, die witzig ist, weißt du? Es gibt ja Arroganz, ja, die einfach nur scheiße ist. Ne?
Ja.
Aber der ist einfach so diese Österreicher, ja, diese, der auch über sich selbst lachen konnte und ein unheimlich, finde ich, intelligenter Typ, der wirklich das Business wirklich, hat ja auch ein Buch geschrieben, verstanden hat und der aber einfach sich auch nicht unterordnen konnte. Das hatte man sofort gemerkt. Also mit Fink damals gab es gleich irgendwie Stress, mit Koller gab es Stress in der Nationalmannschaft. Dann hat er, glaube ich, ein Spiel beim HSV, ich glaube in Freiburg war das gemacht, stand irgendwie 10 Minuten auf dem Platz, gleich rote Karte, zack, zack, weg. Und dann hat er noch 3 Spiele gemacht. Dann hatte ich glaube, er hatte 4 Spiele gemacht, wurde dann auch nur noch eingewechselt. Dann wurde er zwischenzeitlich ausgeliehen wieder nach England und hat da tatsächlich den Pokal gewonnen, den FA Cup.
Okay.
Kam, ne, also was.
Kann ja nur mit Wigan Athletic gewesen Wigan sein, oder?
Wigan. Und tatsächlich den Pokal gewonnen und auch regelmäßig gespielt, wo man ja sieht, also er konnte was, ne? Ich habe ihn in ein oder zwei Freundschaftsspielen mal gesehen und habe auch gedacht, ja, das ist eigentlich gut, aber er hatte irgendwie. Der hatte schon seinen eigenen Kopf, ne? Und man muss halt so einen Spieler einfach machen lassen, ne? Und das war eben so das Problem, das passte mit dem Team überhaupt nicht irgendwie. Ich fand's wirklich schade, weil ich fand ihn als Typen wirklich grandios, muss ich sagen. Hat 4 Spiele gemacht, dann wurde er noch irgendwie in die zweite abgeschoben, hat dann nochmal 2 Spiele gemacht, sogar ein Tor, glaube ich. Und das war's. Dann hat er auch, glaube ich, danach die Karriere beendet. Sagte ja beim HSV, die Karriere beenden ist ja auch nicht so schlecht.
Ja, da hat er wohl recht.
Ich sag nur Martin Harnik, wobei er spielt ja noch beim TuS Dassen, ja. Aber und der Paul spielt jetzt noch beim SC Melk. Aber wie gesagt, das war eben auch natürlich ein Flop, ne?
Ja, dann schließe ich mich mal gleich an. Ich glaube, Paul Scharner war nämlich auch österreichischer Nationalspieler, oder nicht?
Ja.
Gut, genau. Denn mein Spieler, den ich habe, war auch Nationalspieler. Nicht von Österreich, aber auch von einem Nachbarland aus, von Deutschland aus gesehen. Polnischer Staatsbürger, in Frankreich geboren. Also ich habe auch eine sehr komische Mixtur. In Longueville-le-Metz ist er geboren. Ich habe sogar auch, also es gab einen schönen Augenblick mit diesem Spieler bei Werder Bremen. Und bei diesem schönen Augenblick war ich mit meinen ganzen Kumpels tatsächlich in der Ostkurve und es ist auch vor dieser Ostkurve passiert. Es ist ein Wintertransfer.
Oh, das ist immer schlecht, ja.
Spricht immer für Qualität. Er kam aus Bordeaux. Hatte damals einen Marktwert von 5 Millionen. Man hat ihn für 1,5 Millionen gekriegt. Alle haben sich auch gewundert, wie man das hingekriegt hat. Im Endeffekt hat das keinen gewundert, dass man da, also man hat sich geärgert, dass man auch noch das Geld ausgegeben hat. Die Rede ist von Ludovic Obraniak. Wurde als großer neuer Johann Miku von der Fanszene Bremen gefeiert.
Ich muss eins sagen dazwischen: ein Name wie ein Gemälde.
Ja, ne? Ludovic Obraniak. Also,
oh ja.
Wer so nicht heißen möchte, der ist auch fehl am Platz, glaube ich. Hatte auch ein sehr schönes Füßchen eigentlich. Also wenn man sich so dann Berichte angeguckt hat, was er da in Lille und in Metz und in Bordeaux alles so gezeigt hat, sah das schon ganz lecker aus. War berühmt-berüchtigt für seine Freistöße. Es war ein Linksfuß. Und das war so die Zeit 14-15, also Saison 13-14-15, so wo er bei Werder gewirkt hat. Wo Werder oftmals gerne 1-0 rücklag und in den letzten Minuten dann Freistoß am 16er zugesprochen bekommen hat und dann der auch noch reinging. Und so war das auch damals gegen Gladbach. Ich war, wie gesagt, live im Stadion. Es war, glaube ich, das zweite Spiel von Obraniak. Das erste Spiel hat er gegen Dortmund gespielt. Da hat man sang- und klanglos richtig schön gespielt und 5-1 verloren. Das war sein erstes Spiel, was er gemacht hat. Und das zweite Spiel war dann halt direkt gegen Gladbach. Und das war dann die Heimpremiere hatte er auch gegen Dortmund, stimmt, sehe ich gerade. Und alle haben sich dann gefreut, als in der 88. Minute Wolfgang Stark Freistoß
kenne ich
für Werder. Ja, Wolfgang Stark, ja, kennst du.
Kenn ich.
88. Spielminute. Ich glaube, das war, wer war das noch? Wer so dumm? Ich glaube, Martin Stranzl hat Junuzovic da mega dumm gefoult oder Di Santo, ich weiß es nicht. Also es musste auch bestraft werden, weil dieses Foul einfach so dumm war. Und ja, alle haben sich gefreut. Es wusste jeder in der Kurve, okay, es wird jetzt passieren. Der Freistoß geht rein, also entweder macht ihn Junuzovic rein oder Obraniak oder Asani Lukemia wird ihn da irgendwie in Naldo-Manier unter die Balken dann halt runter schweißen. Im Endeffekt segelte dieser Ball dann in Ter Stegens Maschen und die ganze Ostkurve ist ausgerastet, als hätte Werder Bremen gerade den Siegtreffer zum 2:1 zur Meisterschaft geschossen. Das waren nämlich noch so die Augenblicke oder die Momente, wo man sich über einen Punkt tatsächlich gefreut hat, als hätte man die Meisterschaft gefeiert. Mittlerweile ist er nicht mehr aktiv, wie fast alle in meiner Liste. Ich glaube, nur ein Platz ist, der jetzt dann halt gleich kommt, der ist noch aktiv. Hat dann nochmal so Stationen wie Çaykur-Rizespor mitgenommen in der Türkei. Über Umwege ist er dann zu Maccabi Haifa nach Israel gegangen und hat dann seine Karriere bei Auxerre oder sowas dann ausklingen lassen. Hat dann den Vertrag nicht verlängert bekommen und hat dann ein Jahr später gesagt, ich lasse es mit dem Fußball. Ob er jetzt noch irgendwie unterklassig Fußball spielt, weiß ich nicht. Sei noch gesagt, 34 Spiele und 6 Tore für Polen. Ich glaube, der war auch bei der EM 2012 relativ oder sehr gut präsent, hat da auch so mit seinen Standards ein bisschen versucht, die Gegner zu ärgern. Ja, Ludovic Obraniak, ein Name wie ein Gemälde. Das Freistoßtor musst du dir auch mal angucken. Das ist für ich. Also es ist wunderschön. Also
Rembrandt, der Name ist mir entfallen, also tatsächlich. Also muss ich mir gleich nochmal angucken.
Das musst du dir wirklich an. Also es war wirklich ein richtig schönes Freistoßtor, aber wie gesagt, mehr Positives gibt es zu diesem Spieler tatsächlich nicht zu vermelden. Obraniak, mein Platz 2.
Pole Position jetzt, ja?
Jo, Pole Position.
Okay, ich sag ein paar Zahlen. IFK Göteborg, 53 Spiele, 21 Tore. FC Groningen, 56 Spiele, 32 Tore. PSV Eindhoven, Laie, 25 Spiele, 8 Tore. Panathinaikos Athen, 112 Spiele, 72 Tore. Al-Ain Club, keine Ahnung, 40 Spiele, 35 Tore. Und jetzt FC Krasnodar, 32 Spiele, 13 Tore. Und jetzt kommt's, HSV, 54 Spiele, 5 Tore. Wer ist es?
Namen sagen?
Gerne.
Markus Berg.
Ja, der Markus. Muss man da eigentlich, und 10 Mille hingelegt für den Top-Jugendspieler zu der Zeit, glaube ich.
Tut das eigentlich immer noch weh?
Oder? Das war wirklich die Entdeckung. Man dachte, da kommt der neue Van der Vaart, da kommt der Spieler schlechthin. Ja, er hat also wirklich nichts getroffen. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo er alle mitgerissen hat. Das war, glaube ich, in Glasgow gegen Celtic, Euroleague. Und da hat er, glaube ich, das entscheidende 1:0 geschossen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat er da ein ganz wichtiges Tor geschossen. Das war so sein berühmtester, wichtigster Moment beim HSV. Mhm. Und dann irgendwann ging gar nichts mehr. Dann hat er irgendwie nochmal, ist er dann irgendwie so für die letzten 15 Minuten gekommen. Da waren ja auch die Zeit dann, wo Petrisch dann in einer Tour getroffen hat. Und Van Nistelrooy kam dazu, hat auch getroffen. Da hat den Berg dann überhaupt keine Chance mehr. Und er kam dann immer nochmal rein. Aber das war wirklich, also das waren wirklich 10 Millionen, die man wirklich hätte sich sparen können. Also das war wirklich ein großer, großer Flop. Aber er kann was, das sieht man ja nun bei den Zahlen. Also dass der was kann, ist ohne Zweifel so.
Ja, mache ich einfach mal weiter, ne?
Jetzt Trommelwirbel.
Platz 1.
Ja.
Bei mir. Ich hätte jetzt gerne seine Vereinshistorie vorgelesen, aber dann würden wir morgen auch noch aufnehmen. Deswegen lasse ich das einfach. Er ist UEFA-Cup-Sieger mit Schachtel Donetsk geworden. In einem Spiel, ich glaube, leider gegen Werder Bremen. Das Spiel habe ich verdrängt.
Ich erinnere mich, ja.
Genau, er selber hat nicht großartig viel dazu beigetragen, dass Schachtel Donetsk UEFA-Cup-Sieger geworden ist. Aber Werder Bremen hat sich gedacht, oh Mensch, Schachtja Donetsk, die haben uns geschlagen, die sind UEFA-Cup-Sieger, die werden doch bestimmt irgendwelche guten Spieler haben, die uns verleihen möchten. Also man merkt, da ist so eine gewisse Konstanz in meinen Top 5. Es war wieder ein Leihgeschäft, ein nicht sehr günstiges Leihgeschäft. Man hat 1,5 Millionen Euro nach Donetsk tatsächlich überwiesen. Er ist bolivianischer Nationalspieler, auch noch aktuell. Also es ist, wie gesagt, der eine aktive Spieler noch, den ich in meiner Liste habe. Ja. Hat in 73 Spielen 17 Mal genetzt, ist auch Stürmer. Besitzt allerdings auch die brasilianische Staatsbürgerschaft. Ist aktuell bei Cruzeiro, oder wie es auch ausgesprochen wird, in der zweiten Liga in Brasilien nur noch am Kicken. Ich spreche von Marcelo Moreno Martins.
Das ist ja wieder ein Name wie im Gemälde. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also namentechnisch die Kreativität, die man in irgendwelche lustigen Werbegags reinsetzt, wie das Museum oder sowas. Da hat man dann aber besseres Talent erwiesen, sich Gemälde als Namen dann halt in das Haus reinzuholen.
Die fußballerische Alliteration übrigens für den Deutschlehrer unter uns.
Genau. Ja, was hat er geleistet? Also er hat keine Tore, also doch, er hat Tore geschossen für Werder. Ich will jetzt das auch einmal wirklich ganz genau auflisten, was der tatsächlich gerissen hat. Also in der Bundesliga 5 Einsätze. Wie viele Tore hat er geschossen, Deine? Was schätzt du?
Wie viel waren das?
Also 5 Einsätze in der Bundesliga.
5 Einsätze. Wie viele Tore er geschossen hat? 5.
Nee. 0. Natürlich 0. Er hat 3 Tore geschossen für Werder Bremen. Ich werde jetzt auch nochmal genauestens nachschauen, wo es ist. Ich glaube, 2 waren im DFB-Pokal. Und das eine in der Europa League, genau. Er hat im DFB-Pokal gegen Union Berlin einen Doppelpack dann geschossen, wo man schon 3-0 führte. Er hat dann das 5-0 perfektioniert. Und in ich sehe es gerade. Er hat ein Spiel in der oder 2 Spiele in der Euro League gemacht. Am ersten Spieltag gegen CD National 1 Minute gespielt. Und am 5. Spieltag auch gegen CD National aus Portugal. Da allerdings volle 90 Minuten, hat auch einmal getroffen und ein Tor vorbereitet. Man konnte erahnen, dass dieser Spieler tatsächlich was drauf hat. Er hat aber dann doch eindrucksvoll bewiesen, dass er dann mit zu hohen Erwartungen dann angekommen ist nach Bremen. Also man muss sagen, es war die Zeit, wo Werder nur noch mit einem Stürmer wirklich gespielt hat. Und man hatte noch Hugo Almeida, man hatte noch Claudio Pizarro im Kader. Weshalb das dann so ein bisschen schwer war, sich dann da halt auch wirklich durchzusetzen. Die Leihe wurde vorzeitig beendet tatsächlich. Ich glaube, man hatte ihn für 2 Jahre ausgeliehen und nach dem ersten Jahr hatte man schon die Reißleine gezogen. Ich gucke mal eben nach, ob das jetzt auch wirklich so stimmt, was ich hier erzähle. Ja, genau. Der ist sogar tatsächlich noch im gleichen Jahr wieder schon gewechselt. Zurück zu Schachtja. Am 31.12.2009 hat er dann wieder Werder verlassen. Hat also gerade mal 4 Monate in Bremen dann versucht, Fußball zu spielen. Und ist dann zu Wigan Athletics gewechselt. Und von da aus ging es dann nach Brasilien irgendwann. Spielte dann jetzt eine Zeit lang in China und ist jetzt wahrscheinlich zum Karriereausklang nochmal zurück in seine zweite Heimat Brasilien zu Cruzeiro gewechselt. Da hatte er dann so seinen großen Durchbruch. Ich glaube, Schachtja Donetsk hat 9 Millionen damals für ihn bezahlt. Also das war schon auf der Weltbühne ein Name, der als Talent galt. Und deswegen, also das war schon eine ganz interessante Geschichte.
Und wenn sie nicht gestorben sind?
Dann spielen sie noch heute.
Dann spielen sie auch noch heute, genau.
Ja, Marcelo Martins, mein Platz 1. Das waren 10 glorreiche Spieler, die wir da aufgelistet haben, oder?
Die Flop 11
von Allianz Brisanz. Ein Spieler müssen wir noch dazu spielen.
Ja, einen müssen wir noch dazu, da würde ich sagen, Hillücht.
Ja, genau, den setzen wir einfach als Libero hin und dann passt das.
Und da sind wir auch bei der allerletzten Frage, die dann doch noch kam bei Twitter, und zwar vom Reik. Er fragt, und wird's gegen Bayern zweistellig für Werder?
Die Frage geht dann wohl an mich, ne?
Ja, also ich sag dazu nichts.
Ja, ich bin ja der Werder-Experte. Von uns beiden, wird's zweistellig. Für Bayern, Garantiert nicht. Also die werden keine 10 Dinger von uns fangen. Für uns, ja, also wir sind in der Verfassung, dass wir uns das mal wieder einfangen könnten, ja. Allerdings glaube ich, dass Bayern nach dem 6-0 Gnade walten lassen wird und dann, also Gnade walten lassen würde und dann würden sie das Fußballspielen einstellen.
Okay. Also ich denke, es wird nicht zweistellig. Also es wird
vielleicht wird es 9-2, würde ich sagen.
Das könnt ihr gerne für euch weiterhin behalten. Da habe ich kein Problem mit.
Ja, wir haben immer 2 Tore geschossen, das darf man nicht vergessen.
War das nicht sogar eins von Westermann?
Ich glaube sogar ein Doppelpack, also 2 herrliche Kopfballtreffer, wirklich. Ins Eck rein, perfekte Tore, ja, war eigentlich alles gut, bis auf die 9 Gegentore.
Ja, dann halten wir uns mal das nochmal offen für eine eventuell neue Top 5.
Genau.
Wir haben jetzt erstmal alles beredet, glaube ich, ne?
Ja, ich bin auch fertig, muss ich sagen. Du machst mich richtig fertig hier. Ich brauche jetzt ein Stück Torte.
Ja, und Perno Cola brauchst du wahrscheinlich auch noch, oder?
Ja, später, so nach 18 Uhr.
Ja, dann gut Kuchen und gut Durst.
Gut, hervorragend. Ich danke fürs Gespräch. Hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Ne? Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche und schauen mal jetzt ein bisschen Fußball am Wochenende.
Auf jeden Fall, das würde ich sagen.
Alles klärchen.
Harry, fahr das Band ab.
Jo.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.